Auch von mir einen schönen guten Morgen an euch alle. Und der Bernd hat gerade schon gesagt, dass wir in dieser Predigtreihe durch das Buch Maleachi sind. Und wir haben das überschrieben mit dem Übertitel Kompromisslos zur Ehre Gottes. Und Maleachi hat relativ harte Botschaften teilweise und kernige Texte. Wir haben auch heute Morgen einen kernigen Text vor uns. Und ich will mal einsteigen mit einem Zitat von Steve Farrar. Das ist hinten auf seinem Buch Zielstrebig drauf. Und er hat dort Folgendes geschrieben: Im Leben als Christ zählt nicht, wie man startet, es kommt darauf an, wie man den Lauf vollendet. Und ich habe mir so Gedanken darüber gemacht. Ich glaube, wir kennen alle Menschen, die mal ihren Weg mit Jesus vielleicht angefangen haben, die irgendwie Christ geworden sind, aber die heute nicht mehr wirklich ihr Leben mit Gott leben. Und ich habe mich so gefragt und will euch auch diese Frage mal stellen, wenn ihr so die drei häufigsten Dinge nennen müsstet, warum Menschen ihren Glauben vernachlässigen, warum sie sich von Gott entfernen, warum sie kompromissbereit werden in der Nachfolge, welche drei Dinge wären das? Also man könnte auch sagen, was sind die häufigsten drei Dinge, die Menschen zum geistlichen Scheitern bringen? Überlegt mal kurz für euch, wo ihr sagen würdet, ja, das ist aus meiner Beobachtung heraus das, was so mit am häufigsten geschieht. Ich glaube, es ist sehr spannend, diese Überlegung mal so zu haben, weil diese Beobachtung, die sollte uns helfen, selbst wachsam zu werden, damit wir nicht eines Tages in so eine Falle hineintappen. Und als ich so darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, also die drei Dinge, die mir so in den Sinn gekommen sind, man kann das sehen, wie man will, aber die drei Dinge, die mir in den Sinn gekommen sind, waren erstens Macht, Erfolg, Ansehen, alles, was in diese Kategorie fällt. Zweitens Geld und drittens das Thema Partnerschaft. Nicht in dieser Reihenfolge unbedingt, aber das, glaube ich, sind drei Dinge, die ganz starke Knackpunkte oft sind. Und mitunter deshalb spricht Gott auch sehr eindrücklich und auch häufig in seinem Wort über diese Themenbereiche. Und er will uns die Augen dafür öffnen, wo unsere Herzen als Menschen, auch als seine Nachfolger, besonders gefährdet sind. Und es ist wichtig, sich ganz nüchtern Gedanken darüber zu machen, und das bevor die Versuchung vor der Tür steht. Und dieser Text von heute Morgen in Maleachi 2, den wir uns anschauen wollen, der will uns dabei helfen. Und Gott greift einen Bereich auf, der nicht bei wenig Christen dazu geführt hat, dass sie sich von Gott immer weiter distanziert haben. Und dieser Bereich ist das Überthema Partnerschaft. Und unser Thema heute Morgen anhand von dem Text aus Maleachi 2 habe ich genannt: Die Treue gebrochen? Fragezeichen. Und wir schauen uns den Text in Maleachi 2, die Verse 10 bis 16 an. Und ich lese ihn uns aus der Elberfelder Übersetzung. Maleachi 2, Abvers 10. Haben wir nicht alle einen Vater? Hat nicht ein Gott uns geschaffen? Warum handeln wir treulos aneinander, um den Bund unserer Väter zu entweihen? Juda hat treulos gehandelt und ein Greuel ist in Israel und in Jerusalem verübt worden, denn Juda hat das Heiligtum des Herrn entweiht, das er liebt, und hat die Tochter eines ausländischen Gottes geheiratet. Dem Mann, der das tut, wird der Herr alles ausrotten, was lebt und antwortet aus den Zelten Jakobs, selbst wenn er dem Herrn der Herrscharen eine Opfergabe darbringt. Und zweitens tut ihr dies. Ihr bedeckt mit Tränen den Altar des Herrn, mit Weinen und Stöhnen, weil er sich eure Opfergabe nicht mehr zuwendet und sie nicht mehr mit Wohlgefallen aus eurer Hand annimmt. Ihr sagt, weswegen? Deswegen, weil der Herr Zeuge gewesen ist zwischen dir und der Frau deiner Jugend, an der du treulos gehandelt hast, wo sie doch deine Gefährtin ist und die Frau deines Bundes. Und hat er sie nicht zu einem gemacht, zu einem Fleisch, in dem Geist ist? Und was erstrebt das eine? Nachkommenschaft von Gott. So hütet euch bei eurem Geist. Und an der Frau deiner Jugend handel ich treulos. Denn ich hasse Scheidung, spricht der Herr, der Gott Israels. Und wenn man sein Gewand mit Unrecht bedeckt, spricht der Herr der Herrscher an. So hütet euch bei eurem Geist und handelt nicht treulos. Ist ein kerniger Text, habe ich schon gesagt. Und das sind keine unbedingt schönen Worte, die wir gerne hören, die wir gerne lesen, aber mit denen wir uns intensiver heute Morgen auseinandersetzen wollen. Und ich bin überzeugt davon, egal ob du noch alleinstehend bist, noch Single bist oder ob du verheiratet bist, dieser Text, der hat so ziemlich jedem von uns etwas zu sagen. Und wir wollen ihn uns in zwei Hauptpunkten anschauen heute Morgen. Der erste ist, Gott die Treue gebrochen? Fragezeichen. Der zweite ist, dem Ehepartner die Treue gebrochen? Fragezeichen. Und diese beiden Punkte, die sind eng miteinander verwoben. Und wir schauen zunächst die Verse 10 bis 12 an unter diesem ersten Punkt, und das ist der ausführlichere heute Morgen, Gott die Treue gebrochen, Fragezeichen. Gleich in Vers 10 heißt es, haben wir nicht alle einen Vater, hat nicht ein Gott uns geschaffen? Durch diese Worte hier kommt die Beziehungsebene zum Ausdruck, die Gott mit seinem Volk Israel hatte. Und wenn wir uns zurückerinnern, haben wir dieses Bild, diese Beziehung als Vater-Sohn-Beziehung ausgedrückt gesehen, schon in Maleachi 1. Weil dort hat Gott selbst, Maleachi 1, Vers 6, hat er selbst gesagt, ein Sohn ehrt den Vater und ein Knecht seinen Herrn. Wenn ich nun Vater bin, wo ist meine Ehre? Und wenn ich Herr bin, wo ist meine Furcht? Gott bezeichnet sich selbst also als Vater für Israel und er nennt sie seinen Sohn. Und dabei hat das Volk Israel sich nicht selbst in diese Position hineingesetzt, sondern es war Gott, der sie angenommen hat, der sie zu seinem Sohn ernannt hat. Und das sehen wir schon in 2. Mose 4, Vers 22, wie er dem Pharao gegenüber sagt, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Oder dann später in Hosea 11, Vers 1 heißt es, als Israel jung war, gewann ich es lieb und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Das heißt, Israel hatte die Vorrangstellung, dass Gott sie als Kind angenommen hat und dass ihnen seine Liebe zuteil geworden ist. Und dabei war es alles andere als eine Selbstverständlichkeit, dass Gott Israel oder auch sonst irgendeinen Menschen als sein Kind bezeichnet oder als seinen Sohn bezeichnet. Und das ist eine ganz wichtige Unterscheidung, die wir vornehmen müssen, biblisch gesehen, die auch heute für uns wichtig ist. Wir müssen unterscheiden zwischen Geschöpflichkeit und Gotteskindschaft. Und wir dürfen das nicht vermischen. Nicht alles, was die Bibel sagt, was Gottes Kinder an Verheißungen, was sie betrifft, dürfen wir einfach auf jeden Menschen anwenden. Dass ein Mensch Geschöpf Gottes ist, das können wir durchaus über jeden sagen, aber dass ein Mensch Kind Gottes ist, leider bei weitem nicht. Und hier in Vers 10 ist ja der zweite Satz auch so, dass er lautet, hat nicht ein Gott uns geschaffen. Und an dieser Stelle hier ist das keine rhetorische Frage, die dann so zu verstehen wäre, Maleachi will jetzt hier eine Grundsatzdiskussion über Schöpfung und Evolution eröffnen. So, darum geht es gar nicht, sondern er setzt voraus, wie die Bibel das tut, dass Gott diese Welt und auch jeden Menschen geschaffen hat. Und durch die ganze Bibel hindurch ist das eigentlich deutlich und klar, dass Gott der Schöpfer eines jeden Menschen ist. Das heißt, diese Aussage, dass jeder Mensch, du und ich, von Gott geschaffen wurden, die können wir ganz klar treffen. Aber das stellt uns, an jeden von uns, zugleich in die Verantwortung gegenüber Gott mit unserem Leben. Weil für unseren Schöpfer ist es nicht hinfällig, wie wir leben, was wir denken, was wir erstreben, wie wir reden, wie wir handeln, sondern ganz im Gegenteil, er wird eines Tages Resümee über unser Leben ziehen und er wird gerecht darüber richten, und zwar darüber, wie wir mit ihm umgegangen sind, und er wird seinen Maßstab anlegen und anhand dieses Maßstabs unser Leben beurteilen. Und wenn wir uns so hineindenken in diesen Gedanken, kannst du dich ja mal fragen, wie wird er dein Leben beurteilen? Wie wirst du vor ihm stehen? Welches Resümee wird er über dein Leben ziehen? Die Bibel macht uns an verschiedenen Stellen unmissverständlich deutlich, dass kein einziger auch nur ansatzweise gut genug wäre, um vor Gott bestehen zu können. Nein, die Bibel sagt ganz deutlich, wir sind allesamt sündig. Das heißt, wenn du bislang heute Morgen hier sitzt und wenn du bislang nur in deinem Verhältnis mit Gott als Schöpfer stehst, und das betrifft jeden Menschen, egal ob er das will oder nicht und ob er das so sieht oder nicht, aber das betrifft jeden Menschen. Und wenn es nur ein Geschöpf, du nur ein Geschöpf bist und nur in diesem Verhältnis zu Gott stehst, dann steht es nicht gut um dich. Weil dann wird dieser Tag des Gerichts kommen und er bedeutet für dich, dass du Gott selbst gegenübertreten musst und er dich richten wird. Er deine Sünde aufzeigen wird und zur gerechten Strafe dich in die ewige Verdammnis schicken wird. Und das Ganze wäre äußerst hoffnungslos, wenn Gott nicht seinen eigenen Sohn, Jesus Christus, in diese Welt gesandt hätte, um deine und meine Strafe zu tragen, um für deine und meine Sünde zu sterben. Und genau das hat er vor 2000 Jahren ungefähr getan. Jesus stirbt am Kreuz für unsere Sünden, damit die Trennung von Gott wieder aufgehoben werden kann. Und er erträgt das gesamte Gericht Gottes, das ich und du eigentlich verdient gehabt hätten. Und wenn ein Mensch das versteht und sich als Sünder vor Gott bekennt und für sich persönlich in Anspruch nimmt, dass Jesus stellvertretend für meine Sünde am Kreuz gestorben ist, dann verändert sich dieser Status gegenüber Gott. Dann wird dein Schöpfer zugleich auch dein Vater. Und die bekannte Stelle aus Johannes 1, Vers 12, die bringt das so gut auf den Punkt, wo das heißt, so viele ihn, damit ist Jesus gemeint, so viele Jesus aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Das heißt, Jesus anzunehmen, ihm Glauben zu schenken und ganz bewusst ihm dein Leben als Retter und Herrn anzuvertrauen, das ist entscheidend, damit du vom Geschöpf zum Kind Gottes wirst. Und die Frage ist, bist du bereits ein Kind Gottes? Hast du dich im Gebet an Gott gewandt, hast ihm deine Sünde bekennt, ihm gesagt, dass du Vergebung brauchst und dass du glaubst, dass er für deine Schuld am Kreuz gestorben ist? Und hast du ihm dein Leben als Herrn unterstellt? Vielleicht sitzt der ein oder andere heute Morgen hier oder schaut zu und merkt, ja, nee, das ist noch nicht geschehen. Und wenn das der Fall ist, dann ist das das Allerwichtigste heute Morgen, dass du dem weiter nachgehst, damit du eines Tages nicht vor dem Gericht deines Schöpfers erscheinen musst, sondern in die liebevollen Arme deines Vaters laufen darfst und die Ewigkeit mit ihm verbringen darfst. Also ich will aufrufen dazu, wenn das noch nicht klar ist für dich, dann halte ich an diesem Gedanken heute Morgen auf und vertiefe ihn für dich weiter. Und wenn du ganz klar sagen kannst, ja, ich bin bereits Kind Gottes geworden durch Jesus, dann ist das die eigentliche Ausgangsbasis, die wir unbedingt brauchen, um alles Weitere, was Malachi jetzt hier lehrt, auch für uns ernst zu nehmen und auch anwenden zu können. Und wenn du Kind Gottes bist, dann ging es dir vielleicht bisher in der Predigt so, in diesen ersten Minuten, dass du gedacht hast, okay, ja, das weiß ich schon, ne? Dass Jesus für meine Sünde am Kreuz gestorben ist und dass ich eine Bekehrung nötig habe, damit ich Kind Gottes werde. Das ist alles klar, lass uns weitergehen im Text. Und ich kann das gut verstehen, wenn jemand so denkt. Und es ist auch ja, wirklich gut nachvollziehbar. Aber zugleich glaube ich, dass es unbedingt nötig ist, dass wir uns immer und immer wieder vor Augen führen, was wir mit der Bekehrung eigentlich zum Ausdruck gebracht haben. Nämlich die Tatsache, dass Gott uneingeschränkt der Herr über alles und über jeden Lebensbereich in meinem Leben sein soll. Auch wenn mich das vieles kosten mag vielleicht, auch wenn das herausfordernd sein wird, so ist das das, was wir ausdrücken. Und wenn es jetzt gleich dann um das Thema Partnerschaft geht, mit all den Gefühlen und all den Empfindungen und Begehrlichkeiten und Unzufriedenheiten und all dem, ist es ganz wichtig, dass diese Grundfrage für dich geklärt ist. Nämlich diese Grundfragen, die da lauten, wer ist denn der Herr in meinem Leben? Wer bestimmt die Richtung und das Ziel? Wem vertraue ich denn eigentlich uneingeschränkt? Mir selbst oder dem Herrn? Und will ich Gott wirklich in allem treu sein? Diese Fragen für sich beantwortet zu haben, ist von größter Bedeutung. Und wenn du diese Fragen nicht mit Klarheit beantworten kannst, dann wird dir eine entscheidende Grundlage fehlen, um im Gehorsam gegenüber Gott zu leben. Ich will es anders ausdrücken, wenn diese Frage, wer ist der Herr meines Lebens, für wen lebe ich eigentlich, wenn die unbeantwortet bleibt, dann ist das der Ursprung der Treulosigkeit gegenüber Gott. Und gewissermaßen in diese Kerbe schlägt Vers 10b und Vers 11 in Malachi 2, wenn es da heißt, warum handeln wir treulos aneinander, um den Bund unserer Väter zu entweihen? Juda hat treulos gehandelt und ein Greuel ist in Israel und in Jerusalem verübt worden, denn Juda hat das Heiligtum des Herrn entweiht, das er liebt, und hat die Tochter eines ausländischen Gottes geheiratet. Wie ich eben schon gesagt habe, hat Gott Israel in seiner Liebe zu seinem Eigentumsvolk gemacht. Und nachdem er sie aus Ägypten herausgeführt hat, hat er einen Bund mit ihnen geschlossen. Und wir können das nachvollziehen ab 2. Mose 19 und dann die folgenden Kapitel. Es zieht sich dann länger und ein Kernbestandteil dieses Bundes, den Gott mit Israel damals geschlossen hat, hat er mit folgenden Worten in 2. Mose 19, Vers 6 beschrieben, wo er zu ihnen sagt, und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israels reden sollst. Also Israel hatte die Bestimmung, eine heilige Nation zu sein. Das heißt, sie sollten nach den Ordnungen Gottes leben, sie sollten ihm treu sein, sie sollten heilig sein, wie Gott selbst heilig ist. Und nach 2. Mose 19 kann man das dann weiter nachvollziehen bis ins 4. Buch Mose hinein, die ersten Kapitel, dass da eine ganze Reihe von Geboten und Ordnungen und so weiter alles kommen, wie sie im Einzelnen leben sollten und was sie tun sollten und was sie nicht tun sollten. Und unter anderem lesen wir dann in 2. Mose 34, Vers 14 bis 16 folgendes. Denn du darfst dich vor keinem anderen Gott anbetend niederwerfen, denn der Herr, dessen Name eifersüchtig ist, ist ein eifersüchtiger Gott. Dass du ja keinen Bund mit den Bewohnern des Landes schließt, denn dann könnte man dich einladen und du könntest, wenn sie ihren Göttern nachhuren und ihre Göttern opfern, von ihren Schlachtopfern essen. Und du könntest von ihren Töchtern für deine Söhne Frauen nehmen und wenn dann ihre Töchter ihren Göttern nachhuren, könnten sie deine Söhne dazu verführen, ihren Göttern nachzuhuren. Diese Verse bilden gewissermaßen den Hintergrund, damit wir verstehen, warum in Maleachi 2, Vers 11 Gott aufs Schärfste verurteilt, was sie da tun. An dieser Stelle hier, 2. Mose 34, macht Gott schon deutlich, dass er einzig und allein angebetet werden will und dass er einzig und allein sein Volk bestimmen will. Und weder bei den Israeliten damals noch bei uns heute gibt es eine Berechtigung, einen Platz für irgendwas in unserem Leben, das unser Leben maßgeblich bestimmt oder das mit Gott in Konkurrenz tritt. Und damals waren es tatsächlich irgendwelche anderen Götter, von anderen Nationen vielleicht. Und heute sind es bei uns vielmehr vielleicht irgendwelche Dinge, die Gottes Status erreichen, die unser Leben und unser Denken und unser Wollen dominieren. Das können materielle Dinge sein, das können irgendwelche Ideale und Ziele sein, die wir verfolgen, das können Menschen sein und ihre Meinungen vielleicht. Im Prinzip kann das alles Mögliche sein. Und ein ganz großes Einfallstor für die Vernachlässigung Gottes und für die Offenheit gegenüber anderen Göttern war damals die Partnerschaft mit einem Ungläubigen bzw. mit einem Andersgläubigen einzugehen. Und so wird es hier in Vers 16 ja so drastisch beim Namen genannt, mit diesen Worten: Wenn dann ihre Töchter ihren Göttern nachhuren, könnten sie deine Söhne dazu verführen, ihren Göttern nachzuhuren. Und nachhuren ist ein krasser Begriff. Das Ganze ist so zu verstehen, dass die Israeliten durch die Liebe zu den ungläubigen Frauen Stück für Stück immer mehr dazu bewegt wurden, Gott gegenüber fremd zu gehen. Und es mag möglicherweise schleichend dahergekommen sein, aber früher oder später wurden sie dazu verführt, Kompromisse zu machen und eine Offenheit zu entwickeln anderen Göttern gegenüber und schlussendlich Gott sogar offensichtlich die Treue zu brechen. Und genau das passiert, wenn ein Gläubiger mit einem Ungläubigen eine Partnerschaft eingeht. Und das ganze Alte Testament berichtet immer wieder Situationen, wo man das sehr deutlich sieht. Zum Beispiel in Richter 3, Vers 5 und 6 und dann im Buch Richter weiter. Oder ganz stark anhand von dem tragischen Beispiel von König Salomo in 1. Könige 11, was sich lohnt mal zu lesen. Ja, der Salomo, der noch in den Sprüchen eindringlich vor der fremden Frau gewarnt hat, der liegt nachher auf der Nase und kommt daran zu Fall. Und auch Maleachis Zeitgenossen Esra und Nehemia, die zeitgleich gelebt haben, die beschreiben zu ihrer Zeit genau diese Missstände und diese Untreue. Und man kann das nachvollziehen in Esra 9 und auch in Nehemia 13, wie sie beide von schlimmer Untreue gegenüber Gott sprechen im Zusammenhang mit Partnerschaft mit Frauen aus anderen Völkern. Und natürlich, das dürfen wir nicht vertauschen, es ging niemals darum, dass einfach die Frauen aus anderen Völkern gestammt haben. Ja, also es geht nicht um die Nationalität, sondern es geht vielmehr darum, dass sie andere Götter angebetet haben oder aber, dass sie zumindest nicht den Gott Israels angebetet haben. Und dann sehen wir bei Esra zum Beispiel sehr deutlich und später auch bei Nehemia, dass diese ganze Thematik für sie von Partnerschaft mit Ungläubigen alles andere als nebensächlich war. Ja, ganz im Gegenteil. Über Esra heißt es, er zerriss seine Kleider und er raufte sich die Haare aus dem Bart und vom Kopf. Und bei Nehemia ging es so weit, dass er ganz hart ins Gericht ging mit den Menschen damals. In Nehemia 13 kann man das nachvollziehen, dass er sie verflucht hat und dass er so weit gegangen ist, dass er einige Männer sogar geschlagen hat und ihnen die Haare ausgerauft hat und sie beschworen hat, Gott zu Gott umzukehren. Und durch die Bank weg wird deutlich, Partnerschaft mit Ungläubigen ist für Gott keine Lappalie. Und auch nirgends in der Bibel wird das so beschrieben, als wäre das halt nicht so ratsam, eine Partnerschaft mit einem Ungläubigen einzugehen, sondern es ist Gott gegenüber eine absolute Treulosigkeit und es ist ihm, wie das hier in Maleachi 2 heißt, ein Greuel. So heißt das hier in Maleachi 2, Vers 11. Juda hat treulos gehandelt und ein Greuel ist in Israel und in Jerusalem verübt worden. Und Greuel könnte man auch mit Abscheulichkeit übersetzen, mit Ekel. Gott ekelt sich davor. Die Juden damals haben den Bund gebrochen, den Gott einst mit ihren Vorfahren geschlossen hatte. Und sie haben sich alles andere, als an diese Bestimmung, eine heilige Nation zu sein, gehalten. Sie haben was ganz anderes gelebt und sie haben durch ihre Untreue die Gemeinschaft mit Gott beschmutzt. Oder so wie das hier in Vers 11 heißt, das Heiligtum des Herrn entweiht, das er liebt. Das heißt, sie lebten zwiespältig im Ungehorsam gegenüber Gott. Und dabei brachten sie noch irgendwelche billigen Opfer und dachten vielleicht noch, dass der Herr davon begeistert sein müsste, aber ihr Leben, das sprach eine ganz andere Sprache. Und damals wie heute ist das so, dass es Gott anwidert, wenn Menschen ihn zwar den Herrn ihres Lebens nennen, aber offensichtlich etwas ganz anderes mit ihrem Leben zum Ausdruck bringen und am Ungehorsam in irgendeinem Bereich festhalten. Und dass er da nicht einfach locker drüber hinwegsieht, Das macht gerade dieser Vers 12 hier deutlich. Ja? Da sieht man, wie vehement Gott dieses Thema von Partnerschaft mit Ungläubigen eigentlich sieht. In Vers 12 heißt es, dem Mann, der das tut, wird der Herr alles ausrotten, was lebt und antwortet aus den Zelten Jakobs, selbst wenn er dem Herrn der Herrscher eine Opfergabe darbringt. Eine klarere Ansage konnte Gott wohl kaum machen. Also wenn ein Israelit die Tochter eines ausländischen Gottes geheiratet hat, und darunter sind alle Frauen gefallen, die nicht den Gott Israels angebetet haben, dann wird Gott so jemand ausrotten, heißt es hier. Man könnte auch übersetzen mit abschneiden. Das bedeutet einerseits, abgeschnitten zu werden oder ausgeschlossen zu werden von der Bundesgemeinschaft, die Gott mit seinem Volk haben wollte, weil da war kein Platz für den Bezug zu anderen Göttern. Aber darüber hinaus bedeutet das auch, dass so jemand, so ein Mann, wie es hier steht, entweder selbst gestorben ist sogar, oder aber, dass er auf jeden Fall keine Nachkommenschaft bekommen hat, ja, dass sein Same ausgerottet wurde. Und selbst wenn er versucht hat, Gott irgendwie mit einem Opfer gnädig zu stimmen, aber gleichzeitig an diesem Weg festzuhalten, den er geht, dann musste er Gottes Konsequenz tragen. Manchmal sind wir vielleicht auch so, ne? Wir leben im Ungehorsam und denken, wir versuchen Gott irgendwie so zu besänftigen, ja, so ein bisschen fromm zu sein, damit er dann doch noch gnädig uns gegenüber ist oder so. Aber kurzum kann man festhalten, für uns auch heute, wenn du als Kind Gottes eine Partnerschaft mit jemandem eingehst oder sogar jemand heiratest, der kein Kind Gottes ist, dann liegt da kein Segen Gottes drauf. Ich glaube, so viel können wir auf jeden Fall sagen. Gott gibt sein Ja-Wort dann nicht zu deinem Ja-Wort. Welche Konsequenz von Gottes Seite sonst heraus erfolgt, darüber hinaus, das obliegt ihm allein. Ob er Gnade trotz unserer großen Untreue walten lässt oder nicht, das bleibt ihm überlassen. Aber wir sollten niemals den Weg des Ungehorsams einschlagen und dabei von vornherein insgeheim die Gnade Gottes einkalkulieren. Es wäre ein großer Fehler, wenn wir das machen würden. Und es wäre fatal zu denken, ja, mein ungläubiger Partner, der wird sich schon noch bekehren. Und auf gut Glück gehen wir jetzt mal eine Partnerschaft ein, die definitiv nicht von Gott gewollt ist. Und ja, es ist nicht unmöglich, dass Gott trotz des Ungehorsams eines Christen noch Gnade schenken kann. Dass ein ungläubiger Partner am Ende doch noch zum Glauben kommt. Und es gibt Beispiele, wo Gott diese Gnade geschenkt hat. Ja, die gibt es. Aber es gibt mindestens genauso viele Beispiele, wenn nicht sogar mehr, wo es genau andersrum lief. Wo der Gläubige sich Stück für Stück immer weiter von Gott entfernt hat und vielleicht heute überhaupt nicht mehr mit Gott unterwegs ist. Das heißt, wenn du noch nicht verheiratet bist und die Frage nach der Partnerwahl für dich noch vor dir liegt, dann ist der Appell von heute Morgen aus diesem Text heraus ganz klar, spiel nicht mit dem Feuer. Ja? Geh keine faulen Kompromisse ein und mach für dich persönlich ganz fest, dass du als Kind Gottes ein Kind Gottes als Partner haben willst. Und sprich vielleicht mit jemand darüber, der dir nahe steht und sag es jemand und bitte ihn, dass er für dich betet, dass der Herr dich davor bewahrt, irgendwas einzugehen, was du am Ende bereuen wirst. Und gib jemand das Recht vielleicht sogar, in dein Leben hineinzusprechen und hineinzuschauen. Und wenn er merkt, dass du auf dem besten Weg bist, faule Kompromisse zu machen, dann dich rechtzeitig zu warnen. Nun mag der ein oder andere sagen bei dem Thema, naja gut, Altes Testament, ja. Also ich bin ja kein Israelit und ich habe mit Gott ja auch keinen Bund geschlossen wie Israel, mit Geboten und Gesetzen und all dem so. Also das Ganze mit den Partnerschaften mit Ungläubigen, das muss ich doch nicht so streng nehmen, oder? Oder gilt das für uns heute auch? Und uns fehlt die Zeit, so richtig tief heute Morgen in 2. Korinther 6 einzutauchen. Wenn diese Frage für dich brennend ist, dann kann ich dir ans Herz legen, dass du dich aufrichtigen Herzens mal in diesen Textabschnitt hineinbegibst, weil da wird mehr als deutlich, dass es nicht mal ansatzweise eine Option ist, für uns als Gläubige eine Partnerschaft mit einem Ungläubigen einzugehen. Und wir wollen kurz einen Blick zumindest da rein werfen in 2. Korinther 6, Vers 14 bis 18. Und während wir das lesen, achten wir mal auf die Gegensätze, die da beschrieben sind, die ganz elementar sind. Da heißt es in 2. Korinther 6, ab Vers 14 bis 18, geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen. Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Und welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt Unreines nicht an, und ich werde euch annehmen und werde euch Vater sein und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Hier in Vers 14 ist das Bild von der Jochgemeinschaft verwendet. Und wir stellen uns das vor, zwei Ochsen, die zum Pflügen zusammengespannt wurden. Und es ist ganz klar, sie waren eng miteinander verbunden und sie mussten in eine Richtung gehen, damit sie irgendwie vorwärts gekommen sind. Die engste Gemeinschaft, wenn wir das übertragen, zwischen zwei Menschen, die es geben kann, ist eine Partnerschaft oder dann auch eine Ehe. Und wenn wir das übertragen und du bist als Gläubiger mit einem Ungläubigen in so einem Joch zusammengespannt, dann wird es dazu kommen, dass ihr in vielen Fragen und Lebenssituationen ganz unterschiedliche Richtungen einschlagen wollt, ganz unterschiedliche Richtungen gehen wollt und es wird dich zerreißen als Gläubiger. Ich nenne ein paar Beispiele. Als Gläubiger willst du deine Kinder zum Beispiel so erziehen, wie es Gott gefällt. Und du willst ihnen biblische Werte vermitteln. Willst, dass sie mitkriegen, ja, dass es einen Gott gibt. Und willst ihnen was mit hineingeben. Oder du willst deine Zeit und deine Kraft gerne für Gottes Reich einsetzen. Oder auch die Frage danach, wie man sein Geld und seinen Besitz eigentlich einsetzt, wirst du ganz anders betrachten und ganz anders beantworten als jemand, der nicht gläubig ist. Oder du hast den Wunsch, Gemeinschaft mit anderen Christen zu pflegen. Du hast den Wunsch, Entscheidungen nach Gottes Willen zu treffen. Und dein Partner, der hat da gar kein Interesse dran. Und auch wenn es im ersten Moment vielleicht nicht immer so wirken mag, glaube ich, ist es trotzdem so, wenn du konsequent deinen Weg mit Jesus gehst, dann wirst du merken, dass du dich in der Partnerschaft mit dem Ungläubigen in den Denkweisen, in den Werten, in den Lebensweisen komplett auseinanderleben wirst. Ihr werdet komplett verschieden die Dinge bewerten und sehen. So wie Licht und Finsternis, wie Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit, so wie Jesus und der Belial, und das ist ein Begriff, der hier für den Teufel verwendet wird. Und das sind lauter Bilder und es sind noch einige mehr, die hier deutlich machen, was einen Gläubigen ausmacht. Und was einen Ungläubigen kennzeichnet, das passt vorne und hinten nicht zusammen. Das macht 2. Korinther 6 mehr als deutlich. Und je klarer und konsequenter du mit Jesus gehst, umso deutlicher wird dir dieser Kontrast werden. Du wirst zwangsläufig feststellen müssen, dass ein ungläubiger Partner deine konsequente Nachfolge in verschiedener Hinsicht erschweren wird und lähmen wird und dich hindern wird und dich vielleicht sogar ganz davon abbringen wird. Und wenn wir heute Morgen einige Leute in unserer Gemeinde haben, und die haben wir, die verheiratet sind und dann erst gläubig geworden sind, dann könnten sie dir ein Lied singen von den Herausforderungen, die das alles mit sich bringt, wenn man mit einem ungläubigen Menschen zusammen lebt. Ja, und dann ist ganz klar, die Frage ist dann geklärt. Es gibt dann keine Wahl mehr, sondern man muss damit leben. Aber sie können dir sagen, wie groß die Sehnsucht danach ist, zum Beispiel mit dem Partner beten zu können und sich gemeinsam über die Bibel auszutauschen. Und wie groß die Sehnsucht danach wäre, Gemeinschaft mit anderen Gläubigen zu haben, zusammen den Gottesdienst zu besuchen, eine Ehe nach biblischen Prinzipien zu führen, biblische Vergebung zu praktizieren, den Heiligen Geist in der Mitte zu haben als die verändernde Kraft, die die ganze Ehe prägt, damit die Frucht des Geistes wachsen kann, die gemeinsame Basis in Christus zu haben. Und ihr könnt sie fragen, glaube ich, es ist ein schrecklicher Gedanke, jeden Morgen neben jemandem aufzuwachen, wo du weißt, wenn der nicht umkehrt, dann wird der verloren gehen und ich stehe nicht in der Macht, ihn zu retten. Ja? Das sind Herausforderungen, die sind vielfältig, die sind schwer zu tragen. Und wir haben Geschwister in der Gemeinde, die haben mit diesen Herausforderungen zu tun, weil sie in dieser Situation sind. Und unsere Aufgabe ist es, für solche Geschwister zu beten und sie zu ermutigen. Und über den Fall, was es bedeutet dann, als Gläubiger mit einem Ungläubigen verheiratet zu sein, spricht die Bibel. Wir haben keine Zeit, heute Morgen das weiter zu betrachten, aber 1. Korinther 7 und 1. Petrus 3 zum Beispiel spricht genau über diese Situation. Aber nochmal, wenn du noch nicht verheiratet bist, ja, sei es du bist Single oder du bist auf dem Weg, dass sich irgendwo was anbahnt vielleicht, oder du bist schon in der Beziehung und du hast die Offenheit gegenüber einem Ungläubigen, dann hau die Notbremse rein, dich an einen Ungläubigen lebenslänglich zu binden, auch wenn das schwer ist, auch wenn das schmerzhaft ist. Und wenn du merkst, du willst loskommen, aber du kannst es nicht, dann such dir seelsorgerliche Hilfe. Ja? Sei es von jemandem, dem du vertraust hier in der Gemeinde. Ich stehe da gerne selbst auch zur Verfügung dazu, weil mir bricht es ehrlich gesagt das Herz zu sehen, wenn Leute, die eigentlich gut mit Gott unterwegs waren, dann so einen schwerwiegenden Fehltritt begehen, der ihr ganzes weiteres Leben prägt. Und am Ende mit jemandem verheiratet sind und es kein Zurück mehr gibt. Und das ist dann klar. Und es ist eines der häufigsten Einfallstore, warum Menschen, Männer, ich glaube auch Frauen in einem starken Maß dazu tendieren, am Ende doch zu fallen. Das Spannende dabei ist, Jeder würde dir sagen, in einem, ich nenne es mal, emotional nüchternen Zustand, dass er so etwas nie eingehen würde und dass er sich nie vorstellen könnte, mit einem Ungläubigen verheiratet zu sein und eine Partnerschaft einzugehen. Und trotzdem passiert es. Trotzdem wird man irgendwie weich. Und ich habe mich gefragt, was führt denn dazu, dass man diesen Treuebruch gegenüber Gott dann so Raum gibt? Und ich will zur Selbstreflexion mal so einige Schlagwörter nennen, die uns kompromissbereit oder die Menschen in dieser Lebenssituation kompromissbereit machen. Und ihr könnt es für euch ja selbst überlegen, wenn ihr alleinstehend seid. Ich glaube, das ganze Thema Gefühle ist unheimlich trügerisch und ist auch unheimlich stark. Ja, und bei manch einem ist es so, dass er sich denkt, ja, aber das fühlt sich gut an, deswegen muss das doch richtig sein. Ich habe solche Aussagen schon gehört. Oder dass man denkt, ja, also ich habe ja gebetet und wenn Gott diese Gefühle nicht wegnimmt, ja, dann wird es schon von ihm abgesegnet sein. Aber Gefühle sind trügerisch. Torschlusspanik ist so ein Motiv oder so ein Beweggrund für manch einen. Vielleicht auch Unzufriedenheit allgemein mit dem Alleinsein. Der Wunsch nach Geborgenheit, nach Sexualität, nach Nähe. Vielleicht auch der Frust oder die Enttäuschung Gott gegenüber, dass man denkt, Gott, warum muss ich so lange warten? Warum muss ich so lange allein bleiben? Einsamkeit ist was. Der Wunsch, jemanden zu haben, dem ich mich austauschen kann. Der Kinderwunsch vielleicht. Ein bisschen tiefer, die Suche nach Identität in der Liebe eines Menschen. Und schlussendlich mangelndes Gottvertrauen. Ja, die Frage, dass ich denken kann, okay, menschlich gesehen gibt es nicht mehr so viele Möglichkeiten, dass ich vielleicht noch jemanden kriegen kann, in meinem Alter oder was auch immer. Und es ist eine Frage von Gottvertrauen. Man könnte noch viele weitere nennen. Und ich kann diese Dinge, ehrlich gesagt, als jemand, der lange Zeit alleinstehend war und spät geheiratet hat, gut nachempfinden. Aber ich will an alle, die alleinstehend sind und die mit diesen Sehnsüchten zu kämpfen haben, appellieren, brich Gott nicht die Treue wegen dieser Dinge. Im Verhältnis zu einem intakten Leben mit ihm sind diese Dinge es alle nicht wert, sie zu haben. Ja, deswegen vertrau ihm, auch wenn das manchmal schwer ist und dir das widerstrebt. Und wenn du merkst, du bist Gott bereits in irgendeiner Art und Weise schon untreu geworden, sei es im Bereich der Partnerschaft oder vielleicht auch in einem ganz anderen Bereich, der dir bewusst wird heute Morgen, dann kehr um und dann brich mit dem falschen Weg, auf dem du dich befindest. Und für uns, und da sind wir alle gefragt, als gesamte Gemeinde ist bei diesem sensiblen Thema es so wichtig, dass wir für unsere alleinstehenden Geschwister um Bewahrung bitten und dass wir um Weisheit beten in der Partnerwahl. Weil dieser ganze Bereich, der ist so angefochten vom Teufel, weil er weiß, dass er einen Gläubigen langwierig richtig schwächen kann, wenn er es schafft, ihn an einen Ungläubigen zu binden. Und deshalb ist unsere Aufgabe, dass wir aufeinander achten in diesen Dingen. Es war ein größerer Block und in diesem ersten Abschnitt haben wir gesehen, dass unserem treulosen Handeln im Bereich der Partnerschaft immer eigentlich ein Treuebruch gegenüber Gott vorausgeht. Und das Gleiche gilt auch für den zweiten Punkt, auch für Verheiratete. Und der zweite Punkt heißt, dem Ehepartner die Treue gebrochen? Fragezeichen. Ehebruch bzw. Scheidung ist das Thema jetzt von den weiteren Versen hier. Und ab Vers 13 heißt es dann, und zweitens tut ihr dies, ihr bedeckt mit Tränen den Altar des Herrn, mit Weinen und Stöhnen, weil er sich eurer Opfergabe nicht mehr zuwendet und sie nicht mehr mit Wohlgefallen aus eurer Hand annimmt. Ihr sagt, weswegen? Deswegen, weil der Herr Zeuge gewesen ist zwischen dir und der Frau deiner Jugend, an der du treulos gehandelt hast, wo sie doch deine Gefährtin ist und die Frau deines Bundes. Vers 13 ist beschrieben, dass die Israeliten traurig sind und am Altar des Herrn weinen und stöhnen. Ja, sie sind enttäuscht und sie trauern darüber. Und der Grund dafür ist, dass Gott ihnen keine Aufmerksamkeit mehr schenkt. Und dass Gott ihre Opfer nicht mehr annimmt, dass er sie ablehnt. Und dabei ist es nicht so, dass Gott total unbarmherzig ist mit ihnen, sondern ganz im Gegenteil, dass sie heuchlerisch sind gegenüber Gott. Und es geht in eine ganz ähnliche Richtung, wie das schon in Kapitel 1 der Fall war, wo die Israeliten blindes und lahmes und krankes Vieh vor Gott dargebracht haben und dabei noch meinten, Gott müsste sich doch darüber freuen. Und wir haben diesen Text schon betrachtet und Gottes Aussage dann in Maleachi 1, Vers 10 in der zweiten Hälfte war, dass er gesagt hat, ich habe keinen Gefallen an euch, spricht der Herr der Herrscher, und an einer Opfergabe aus eurer Hand habe ich kein Wohlgefallen. Und der Hintergrund dafür, dass Gott in beiden Fällen kein Wohlgefallen hat an ihren Opfergaben, der besteht sowohl in Kapitel 1 wie auch hier in Kapitel 2 darin, dass sie offensichtlichen Ungehorsam leben. Und interessanterweise wundern sich anscheinend die Israeliten darüber, wenn sie in Kapitel 2, Vers 14 hier fragen, weswegen? Also weswegen, Gott, nimmst du unsere Opfer nicht mehr an? Und dass sie diese Frage überhaupt stellen, ist entweder eine Höchstform des Selbstbetrugs oder es ist eine absolute Dreistigkeit. Sie tun so, als hätten sie eine weiße Weste, dabei haben sie richtig Dreck am Stecken. Und dabei gibt es vor allem einen, dem sie absolut nichts vormachen können. Es ist der, der jeden Tag, 24 Stunden, jeden Tag die Woche, um einen jeden von uns ist, der alles mitbekommt. Und das ist Gott selbst. Und so wird der Anklagepunkt in Vers 14 beim Namen genannt, der da lautet: Deswegen, weil der Herr Zeuge gewesen ist zwischen dir und der Frau deiner Jugend, an der du treulos gehandelt hast, wo sie doch deine Gefährtin ist und die Frau deines Bundes. Also der Vorwurf Gottes, der hier im Raum steht, ist: Du hast treulos an deiner Frau gehandelt. Und wir sehen dann später in Vers 16, dass sie sich sogar haben scheiden lassen. Und dabei ist es interessant, dass der Herr selbst hier als Zeuge benannt wird. Das gilt gleich in zweierlei Hinsicht. Einerseits ist er der Zeuge für den Eheschluss, zum anderen ist er auch der Zeuge für die Veruntreuung der Ehe. Und schon im Neuen Testament oder später im Neuen Testament sehen wir dann, wie Jesus das aufgreift und deutlich macht, dass jeder Eheschluss vor Gott gilt und dass Gott anwesend ist bei jedem Eheschluss. In Matthäus 19, Vers 4 bis 6 sagt Jesus, er beantwortete und sprach: Habt ihr nicht gelesen, dass der, welcher sie schuf, sie von Anfang an als Mann und Frau schuf und sprach: Darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und es werden die zwei ein Fleisch sein, sodass wir nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch? Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Das heißt, Gott ist bei jedem rechtlich verbindlichen Eheschluss anwesend und er kann ihn bezeugen. Ungeachtet dessen, ob das zwei Gläubige sind, die heiraten, oder zwei Ungläubige, und auch ungeachtet dessen, ob ihm diese Ehe gefällt oder nicht. Der Eheschluss vor ihm, der gilt. Und ab dem Zeitpunkt des offiziellen Eheschlusses, und bei uns ist in unserem Land das Standesamt, das das vollzieht, sind Mann und Frau vor Gott miteinander verheiratet und zur gegenseitigen Treue im Ehebund verpflichtet. Und wir hatten ja zuletzt in diesem Jahr vier Trauungen in der Gemeinde. Und wenn wir das gegenseitige Ja-Wort uns dann geben, dann sagen wir auch ganz bewusst sowas: Wie willst du diesen Mann oder diese Frau aus Gottes Hand nehmen, sie lieben und ehren, in guten wie in schlechten Zeiten und den Bund der Ehe heilig und unverbrüchlich halten, bis dass der Tod euch scheidet? So antworte bitte Ja mit Gottes Hilfe. Und wir machen das im Zuge der kirchlichen Trauung und wir führen uns ganz bewusst nochmal vor Augen, dass dieser Eheschluss vor Gott gilt und dass wir ihn vor ihm geschlossen haben, obwohl natürlich Gott bereits den Eheschluss im Standesamt mitbekommen hat und ihn vollständig ernst nimmt. Und mit diesem Bundesschluss einer Ehe verpflichtet man sich zur gegenseitigen Treue, und zwar einem anderen Menschen gegenüber, bis zum Lebensende. Und nun liegt es auf der Hand, dass Ehebruch vorliegt, wenn einer der beiden Eheleute ausbricht, indem er zum Beispiel fremd geht mit jemand anders, indem er mit einer anderen Frau oder einem Mann, anderen Mann schläft. Ja, das ist, glaube ich, sehr offensichtlich für uns. Aber Treulosigkeit innerhalb der Ehe geht noch einen Schritt weiter, wenn man die Worte von Jesus in Matthäus 5, Vers 27 und 28 ernst nimmt. Weil er sagt, dass Treulosigkeit schon deutlich früher anfängt, als erst dann, wenn ich mit jemand anders in die Kiste springe. Da sagt Jesus in Matthäus 5, Vers 27 und 28, ihr habt gehört, dass gesagt ist: Du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Und an dieser Stelle sind die Männer direkt angesprochen, aber das Gleiche gilt auch für die Frauen zu übertragen, die vielleicht nicht ganz so stark über die optische Begehrlichkeit anfällig sind, aber in ihren Gedanken auf eine andere Art und Weise einen fremden Mann begehren und so in ihrem Herzen Ehebruch betreiben. Sowohl für Männer wie auch für Frauen gilt, dass Treulosigkeit und Ehebruch im Herzen eigentlich beginnt. Und das, wenn es auch keiner erstmal sieht oder mitbekommt. Aber bekommt es wirklich keiner mit? Doch, Gott selbst ist Zeuge davon, welche Begehrlichkeiten in meinem und in deinem Herzen vor sich gehen. Und er ist Zeuge davon, wenn wir dem Raum geben. Das heißt, der gleiche Zeuge deines Eheschlusses ist zugleich auch der Hauptzeuge deines Ehebruches. Selbst wenn der vielleicht zunächst nur mal in Gedanken oder vor dem PC oder Fernseher im Bereich der Pornografie oder im Verlieren in irgendeiner Traumwelt eines romantischen Filmes oder sonst wo stattfindet. Das heißt, wir müssen uns an dieser Stelle als Ehemänner und als Ehefrauen die Frage vor Gott stellen, wie steht es denn eigentlich um meine Bundestreue gegenüber meinem Partner? Bin ich darin konsequent, nichts zwischen uns kommen zu lassen, oder gebe ich dem Ehebruch in irgendeiner Art und Weise Raum? Vielleicht in meinen Fantasien, vielleicht in irgendwelchen Dingen, die ich mir anschaue, in irgendeiner Welt, in der ich mich verliere, vielleicht auch ein Stück weiter in dem losen Flirten schon mit einem Arbeitskollegen oder einem Nachbarn oder jemand aus dem Freundeskreis. Oder vielleicht ist es sogar so, dass bei dem einen oder anderen es noch viel weiter fortgeschritten ist. Gott macht uns sehr deutlich, dass die Begierde und die Gedankenwelt, die in uns arbeitet, dass wir schon da achtsam sein müssen, damit es nicht zur Handlung kommt. Und Jakobus 1, Vers 14 und 15 zeigt so eine Kette auf, wenn es da heißt, ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Also wenn die Begierde und die falschen Gedanken genährt werden und ihm Raum gegeben wird, dann entsteht eine Offenheit für Sünde und es erwächst daraus unter Umständen eine Handlung. Und so ist es in den meisten Fällen auch von Ehebruch und von Fremdgehen nicht so, dass das einfach aus dem Nichts kommt, sondern die Offenheit dafür, die entsteht in Gedanken schon über einen längeren Zeitraum. Und Triebfedern dafür können ganz unterschiedliche sein. Vielleicht mangelnde Aufmerksamkeit des eigenen Partners in der Ehe oder ausbleibende Sexualität oder mangelnde Wertschätzung, die man sich gegenseitig nicht gibt oder aber auch wünscht. Vielleicht auch Rückzug des Partners, unerfüllte Sehnsüchte, schlechte Kommunikation, Disharmonie, Streitereien, Unzufriedenheit und so weiter. Das sind alles so Nährboden, auf denen das wachsen kann und die uns anfällig und offen machen. Und ungeachtet der Herausforderungen, die das eigene Eheleben so alles mit sich bringen kann, ist ein jeder von uns Eheleuten zu bedingungsloser Treue gegenüber dem anderen verpflichtet. Und diese Verpflichtung ist nicht nur eine Verpflichtung gegenüber dem Partner, sondern auch gegenüber Gott. Und das macht Maleachi 2, Vers 15 und 16 sehr deutlich, wenn es da heißt, und er hat sie nicht zu einem gemacht, zu einem Fleisch, in dem Geist ist. Und was erstrebt das eine? Nachkommenschaft von Gott. So hütet euch bei eurem Geist und an der Frau deiner Jugend handel nicht treulos, denn ich hasse Scheidung, spricht der Herr, der Gott Israels. Und dass man sein Gewand mit Gewalttat bedeckt, spricht der Herr der Herrscher. So hütet euch bei eurem Geist und handelt nicht treulos. Dieser Vers 15 hier ist ganz schwierig von der Übersetzung her. Wenn ihr eine andere Bibelübersetzung habt als die Elberfelder, wird das ganz anders klingen bei euch. Und es gibt viele Übersetzungsschwierigkeiten. Wenn man hier der Elberfelder folgt an dieser Stelle, dann wäre das ein Rückbezug auf die Schöpfungsgeschichte, auf 1. Mose 2, Vers 24, wo Gott gesagt hat, dass er Mann und Frau gemacht hat und dass die beiden ein Fleisch werden und mit dem Eheschluss sind sie eine untrennbare Einheit geworden. Aber alternativ könnte man ja auch übersetzen, ich habe das mal an der Wand, dass man auch übersetzen könnte, und nicht einer hat es getan, in dem noch ein Rest von Geist war. Und was erstrebt derjenige? Eine fromme Nachkommenschaft von Gott. Und dann wäre das, in einem ganz anderen Sinne zu verstehen, nämlich bezogen auf einen Menschen. In dem Sinne, dass jeder, der noch etwas Verstand hat oder der einen klaren Geist hat, niemals seiner eigenen Ehefrau gegenüber treulos werden würde. Allein schon, weil er sich eine gesegnete Nachkommenschaft von Gott gewünscht hat. Und wenn man das mal in Verbindung bringt mit diesen Menschen damals, die sich Frauen aus anderen Völkern genommen haben, dann macht das Sinn, weil Gott nur eine Nachkommenschaft innerhalb seines Bundesvolkes wollte. Und nicht, dass sich das alles miteinander vermischt. Aber wie auch immer, daran wollen wir uns gar nicht aufhalten, wie auch immer das hier zu übersetzen wäre richtig, es macht, glaube ich, beides Sinn. Wir wollen aber vielmehr uns heute als Eheleute diesen doppelten Appell Gottes zu Herzen nehmen, wenn er in Vers 15 und Vers 16 zweimal sagt, so hütet euch bei eurem Geist und handelt nicht treulos. Mit anderen Worten, pass auf deinen Geist auf, samt allen Gedanken, denen du nachgehst, samt allen Begierden, die du zulässt, und achte darauf, was du schlussendlich deinen menschlichen Geist kontrollieren lässt. Entweder wird es der Geist Gottes sein, und der Geist Gottes, der bewirkt Treue und Liebe, wie wir das in der Frucht des Geistes in Galater 5, 22 lesen, oder aber es wird irgendetwas anderes sein, das die Treulosigkeit in deinem Herzen nährt. Und die Begierde empfangen lässt, wie wir das eben in Jakobus 1, Vers 14 und 15 gesehen haben. Und wenn du weißt, dass du in deinem Herzen oder vielleicht sogar in deinem Handeln schon weiter fortgeschritten bist, dann kehr um Und je nachdem, wie weit es fortgeschritten ist, kann es sein, dass manche Konsequenz dir nicht erspart bleibt. Aber dennoch gibt es, auch im Falle von Untreue gegenüber dem eigenen Ehepartner, Vergebung und Gnade bei Gott. Aber zieh die Reißleine, wenn du merkst, es ist kurz vor knapp. Zieh die Reißleine, bevor es zu spät ist. Weil eine Sache macht Gott unmissverständlich deutlich hier mit drastischen Worten in Vers 16, wenn er sagt, denn ich hasse Scheidung, spricht der Herr, der Gott Israels. Und dass man sein Gewand mit Gewalttat bedeckt, spricht der Herr der Herrscher. Gott hasst Scheidung. Das ist der klare Grundsatz, den wir im Alten wie im Neuen Testament sehen und auch der bis heute gilt. Und dementsprechend ist Scheidung für uns Christen auch keine Option. Außer im Falle von sexueller Unzucht, was uns in Matthäus 19 als Ausnahmefall berichtet ist, also außerehelicher Geschlechtsverkehr von den beiden Partnern, oder aber wenn ein ungläubiger Partner sich scheiden lässt. Das kann man in 1. Korinther 7, Vers 12 bis 16 nachvollziehen. Und natürlich wollen wir nicht außer Acht lassen an dieser Stelle, und jeder, der verheiratet ist und schon lange verheiratet ist, weiß das, dass es in diesem Ehebereich eine Vielzahl von seelsorgerlichen Herausforderungen gibt. Und wir wollen nicht leichtfertig abtun, dass es ganz komplexe Einzelfälle geben mag. Und ich würde es nochmal sagen, auch da ist es nötig, oft seelsorgerliche Hilfe von Geschwistern oder auch gerne von der Gemeindeleitung in Anspruch zu nehmen. Aber nichtsdestotrotz sind wir, jeder Einzelne von uns, so viel an uns liegt, zur Treue gegenüber unserem Ehepartner aufgerufen und nicht berechtigt, das Handtuch zu werfen, wenn es mal Schwierigkeiten gibt. Nein, vielmehr sind wir aufgerufen, durch die Kraft von Gottes Geist und auch durch die Unterstützung von Geschwistern, auch in diesem Bereich gottesfürchtig zu leben. Und in diesem Sinne ist es auch so, dass dieses Bild, was hier in Vers 16 verwendet wurde, mit dem Gewand, dass es ganz gut dazu eigentlich passt. Ja, wir wollen unser Gewand nicht besudeln. Und John MacArthur, der bekannte Ausleger, hat dazu geschrieben, tatsächlich ist ungerechtfertigte Ehescheidung eine grobe Sünde vor Gott, die die Spuren der bösen Tat hinterlässt, wie das Blut eines getöteten Opfers auf seinem Mörder. So vergleicht er das. Ja, und wahrscheinlich ist das der Vergleich, der hier aufgezeigt wird. Und nehmen wir das als Anhaltspunkt, uns selbst zu prüfen und neue Entschlossenheit zu haben, treu gegenüber unserem eigenen Ehepartner zu sein, das neu ins Visier zu fassen, ganz unabhängig davon, was er tut oder auch nicht tut. Wir hatten heute Morgen das herausfordernde Thema, die Treue gebrochen. Und es ging im ersten Punkt um unsere Treue gegenüber Gott, die maßgeblich darüber entscheidet, wie wir unser Leben führen, welche Wege wir einschlagen und auch mitunter welchen Partner wir wählen. Und dann haben wir im zweiten uns angeschaut, die Frage, wie steht es denn eigentlich um meine Treue gegenüber meinem Ehepartner, wenn ich verheiratet bin? Und ich denke, es gibt von diesem Text von heute Morgen eine ganze Menge zum persönlichen Nachdenken und vielleicht auch zum Ehrlichwerden vor Gott und auch, wenn nötig, vor Menschen. Gerade dann, wenn die Treue gebrochen wurde und wir wollen diese mahnenden Worte nehmen und uns selbst vor Gott prüfen. Aber es gibt Gnade bei Gott für den, der aufrichtig vor ihn kommt. Und in diesem Sinne will ich schließen mit Sprüche 28, Vers 13 und 14. Dort ist einerseits eine Warnung für den zu finden, der sagt, nee, ich lasse das alles nicht an mich ran, ich mach dicht. Und auf der anderen Seite eine Verheißung für den, der sagt, ja doch, ich nehme mir das zu Herzen und ich bekenne vor Gott und ich will wirklich anders einen anderen Kurs einschlagen. Ich schließe mit Sprüche 28, Vers 13 und 14. Da heißt es, wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Wohl dem Menschen, der beständig in der Furcht Gottes bleibt, wer aber sein Herz verhärtet, wird ins Unglück stürzen. Wir nehmen uns einen Moment der persönlichen Stille, nachdem was wir gehört haben, vielleicht über das nachzudenken, vielleicht auch diese Verse auf uns wirken zu lassen und wollen dann Gott ganz bewusst im Lobpreis in Liedern anbeten und dieses Bekenntnislied singen und das einfach zum Ausdruck bringen nochmal, wenn es uns wirklich von Herzen kommt.